Ja, schönen guten Tag. Es sind ja viele Teilnehmer heute da, sehr schön. Ich habe einen richtigen Seminar auch in der Geschichte der Entwicklung des Computers, ja, alle richtig, gut. Ja, mein Name ist Horst Zuse, ich bin hier Privatdozent an dieser Fakultät, gleichzeitig Honorarprofessor an der Fachhochschule Lausitz in Löffenberg. Und wir wollen uns jetzt gleich mal da informieren. Und ja, wir wollen das Seminar zusammen durchführen, Geschichte der Entwicklung des Computers. Was ich meine, was ich schon seit vielen Semestern hier mache, immer wieder, jedes Semester. Anfangs habe ich es nur jedes Jahr gemacht, aber dann waren es immer zu viele Studenten. So bin ich sehr erfreut, dass wir so viele Studenten haben. Wir haben ja auch viele Termine, hat sich jeder einen Zettel genommen. Ja, okay. Also, was wollen wir machen und wie geht es und warum ein solches Seminar? Ja, es geht um Geschichte, speziell um die Geschichte des Computers. Ich denke, das ist eine spannende Geschichte. Schon deswegen, wenn Sie sich heute mit Dingen in der Informatik beschäftigen, denke ich, ist es mal wichtig zu wissen, vielleicht, woher kommt das eigentlich? Wie war das früher eigentlich mit den Computern und der Software? Zum Beispiel, nur Beispiele, wir haben heute alle die Intel-Prozessoren. Woher kommen die eigentlich? Sind denn auf den Bäumen gewachsen? Irgendjemand muss sie ja konstruiert haben, irgendjemand muss die Firma gegründet haben. Und interessanterweise lässt sich das immer bei diesen Firmen auch wenige Personen also reduzieren, wie bei Bill Gates zum Beispiel auf eine Person oder bei Intel zwei Personen, bei Apple auch auf zwei Personen, lässt sich das also runter reduzieren. Ich denke, das sollte man wissen, wenn man mit diesen Geräten arbeitet. Man sollte auch die Ideen von früher kennen, von den Menschen und dann von den Wissenschaftlern und Managern. Und ich denke, Sie werden erstaunt sein, wenn Sie feststellen, dass es zum Beispiel das, was Sie heute in den PCs haben, so neu gar nicht ist. Dass das Prinzipien, die vor 50 Jahren auch schon erfunden wurden, wo sich heute nur die Technologien geändert haben. Wenn Sie nur als Beispiel den ersten Computer beim Apollo-Mondflug, da hatten wir auch schon öfter Vorträge hier, wie die aussahen und wie die konstruiert waren 1969. Dann hat der Vortrag der Studenten großen Erstaunen festgestellt, dass das ein hochmodernes Prinzip von Prozessor heutzutage schon war und dass da nichts gefehlt hat damals in diesem Computer beim Mondflug, also eben nur eine andere Technologie war und nur 16 Kilobyte Speicher vorhanden war und so etwas. So, da wollen wir uns also mit den verschiedensten Themen beschäftigen. Wie wird das Seminar ablaufen und was ist zu machen? Ich werde heute eine Einführung geben und das nächste Mal. Damit da eine Linie drin ist, damit Sie wissen, auf welchen Gebieten Sie sich Vorträge auswählen können. Sie können selbst Vorträge auswählen aus allen Gebieten, die Sie interessieren, die was mit Computern und Software zu tun haben, ob das technisch oder gesellschaftspolitisch ist, ob das einzelne Personenporträts sind, was manche auch sehr gerne machen. Wir hatten hier also schon Personenporträts von Grace Hopper und von allen möglichen, ich habe sie ja auch aufgeschrieben, von allen möglichen Wissenschaftlern aus der Informatik. Da gibt es manchmal so, da haben die Studenten manchmal auch ihre Fans, wenn sie sich näher beschäftigen wollen, das können sie hier auch vortragen. Also was ist zu machen in diesem Seminar? Sie können auch nur zuhören, geht auch. Sie müssen keinen Vortrag halten. Wenn Sie einen Vortrag halten wollen, dann können Sie sich bis zum nächsten Mal entscheiden, welches Thema Sie nach der heutigen Einführung nehmen. Das müssen Sie nicht gleich heute machen. Wir haben eine ganze Reihe von Terminen in diesem Semester. Es ist ja das lange Wintersemester. Wir sollten also mit einer ganzen Reihe von Vorträgen hinkommen. Sieht so aus, als würden wir dann nochmal zwei Vorträge bei jedem Termin machen können. Das müssen wir dann sehen, wie wir die Vorträge verteilen können. Wenn es zu viele werden, gibt es zwei Möglichkeiten. Sie müssen ins nächste Semester rutschen oder wir machen am Ende der Veranstaltung Februar dann noch eine Doppelstunde dran an diese Veranstaltung, so sagt man da auch noch wieder zwei Vorträge hinzufügen. Also ich denke, das wäre auch eine Lösung, aber hier sollte das nicht liegen, sodass wir dann doch alle bedienen können, wenn die hier interessiert sind. So, also ein Vortrag. Sie sollen also lernen, in dem Semester hier einen Vortrag zu halten, gut zu halten. mit PowerPoint oder PDF. Sie können auch Folien nehmen, wenn Sie möchten, aber der Standard ist heute eigentlich PowerPoint. Wichtig ist ja, was draufsteht auf den Folien, das ist ja wichtig. Und natürlich sollen die auch eine gewisse Ästhetik haben, die Schrift soll groß genug sein, aber bei PowerPoint sind Sie das ja meistens schon vorgegeben, dass Sie die richtige Schriftgröße wählen. Sie sollten den Vortrag gut vortragen hier. Sie müssen es so verstehen, dass wenn Sie später mal Vorträge halten, dass die Leute dann ihretwegen kommen und erwarten, dass sie einen guten Vortrag halten. Also das, ich muss es immer wieder sagen, obwohl es eigentlich trivial ist. Das heißt, dass der Vortragende auch pünktlich kommt, etwas vorher kommt, damit man hier noch, also 10 Minuten vorher kommt, damit man hier noch den Memory Stick oder seinen Laptop aufbauen kann. Das ist leider nicht immer die Regel. Wenn Sie das im Berufsleben machen, gibt es fürchterlichen Ärger. Hier kriegen Sie auch Ärger, also ich schimpfe dann mit Ihnen. Also das sind so Selbstverständlichkeiten. Dann sollten Sie, wenn Sie Vorträge halten, über alles reden können, was auf den Folien zu lesen ist. Es sollte also nicht irgendwas draufstehen, wo Sie dann, wenn einer nachfragt, ja, was ist das, nicht wissen. Das ist ganz schlecht. Dann lieber weglassen, ja, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Möglichst frei sprechen auch, das heißt, den Vortrag zu Hause schon mal üben, das ist für später ganz wichtig, denn Sie kommen im Berufsleben nicht ohne Vorträge aus. So, das nächste ist, bis zum Beginn des Sommersemesters, also bis eine Woche vorher, erwarte ich dann noch eine schriftliche Ausarbeitung von 15 bis 15 Seiten über das Thema, wo das zusammengefasst ist von Ihnen, was Sie gemacht haben, dass Sie dann bei mir abgeben. Ich glaube, hier stehen fast alle, ja, auf dem Zettel hier steht dann auch drauf, wo Sie das abgeben können, also entweder oben mein Zimmer oder per E-Mail an die T-Online-Adresse, nicht an die TU-Adresse, sondern an die T-Online, die hier steht. Also abgeben, das Ziel in dieser Ausarbeitung ist, dass Sie das auch nochmal zusammenfassen, was Sie da vorgetragen haben. Auch eventuell, wenn ich misstrauisch bin, dann, bevor Sie eine Note kriegen, auch nochmal sage, das erzählen Sie mal kurz was drüber, damit ich auch sicher bin, dass Sie es wirklich gemacht haben, aber in der Regel lag ich das bei den Vorträgen dann schon noch alles okay. So, die Veranstaltung ist eine Anwesenheitspflichtveranstaltung. Ich werde nur Anwesenheitslisten führen, wenn das hier also nicht befolgt wird. Meistens habe ich ein gutes Gedächtnis und kann das merken. Warum ist es eine Anwesenheitspflichtveranstaltung? Ganz einfach, weil die Studenten, die Vortragung ja das Publikum der anderen Studenten haben sollen und die Sinnveranstaltung besteht ja nicht nur darin, dass Sie hier einen Vortrag halten vor 3 Studenten und dann brauchen Sie auch nicht mehr kommen, sondern Sie sollen ja die anderen Dinge auch mitnehmen, was Sie hier noch machen. So, sind soweit erstmal Fragen. So, ja? Es ist eigentlich eine Hauptdiplom-Veranstaltung, dieses Seminar, also eine Hauptstudiumsveranstaltung. Müsste mal mit dem Prüfungsamt mal klären, wie man das machen kann. Also ich kann, also es gibt einen benoteten Schein, der den Vortrag hält. Ja, da ist eine Note drauf. Die Note ergibt sich aus der Qualität des Vortrages, dass man also merkt, sie haben sich intensiv damit beschäftigt. Ja, das merkt man. Merke ich gleich, also dass Sie wirklich da Arbeit reingesteckt haben und dann noch Bescheid wissen. Die Schwierigkeit des Themas auch ist natürlich ein ganz, es gibt natürlich leichte Themen, ich nenne mal ein paar leichte und ein paar schwere Themen. Also leichtes Thema ist in der Regel die Geschichte des Internet. Die müssen Sie dann schon besonders gut machen, wenn Sie eine besonders gute Note kriegen wollen. Etwas schwierigeres Thema ist zum Beispiel über Ada Lovelace, weil sie da nicht so, also aus von 1820 etwa, die mit Charles Babbage zusammen Maschinensprache gemacht hat. Das ist schon ein bisschen schwieriger, weil sie auch da im Internet nicht allzu viel finden und das ist richtig schön zusammenbauen müssen. Über das Internet gibt es vorbereitete Geschichtsabfassungen. Also das sollten Sie sich dann gut überlegen. Ganz schweres Thema ist zum Beispiel, ist das Universum ein Computer? Das ist eine ganz spannende Geschichte. Da fange ich gleich mal an. Da würde es 2 Grundlagen für Sie geben. Ende November kommt von Spektrum der Wissenschaft darüber ein Dossier heraus. ein Spezialheft. Ich glaube, Sie kennen Spektrum der Wissenschaft, eine sehr angesehene Zeitschrift in Deutschland. Und wir hatten ja letztes Jahr das Jahr der Informatik. Und in dem Jahr der Informatik gab es in Deutschland eine ganze Reihe von Veranstaltungen, wo ich sehr viele mitgemacht habe, auch im Auftrag der Bundesregierung. Und eine Veranstaltung war am 6.7. November im Deutschen Technikmuseum hier in Berlin, in den großen Lokschuppen. Da wurden dann drei große Lokomotiven rausgefahren und dann wurden 400 Stühle aufgestellt. Wir hatten also 400 Anwesende und 20 Redner aus dem Innen- und Ausland zu dem Thema: Ist das Universum ein Computer? Wie sind wir dazu gekommen? Es war zu Ehren von Konrad Zuse, das ist mein Vater, damit vielleicht die Relation da auch klar ist. Der hat das 1967 schon mal postuliert, dass das Universum aus Bits bestehen könnte, dass es digital ist, dass es nicht analog arbeitet, dass es in Form von zellularen Automaten arbeitet und die miteinander kommunizieren und letztlich ein großer Computer ist. Zu seinen Ehren, auch im Auftrag der Bundesregierung, die das zusammen mit dem Technikmuseum auch finanziert hat, das Symposium, wurden diese Fragen da behandelt. Und ich denke, da hatten wir schon mal einen Vortrag hier. Ein Student hat sich da mal rangewagt. Also wer sich da ranwagt, der ist immer sehr schnell bei einer Eins. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Aber er hat ja dann eine gute Vorlage und könnte das Spektrum der Wissenschaftsheft, das ist in Deutsch und Englisch, ich glaube, ein Deutsch- und Englisch-Artikel. Vielleicht haben Sie die übersetzt ins Deutsche, ich weiß es nicht. Ich habe das mit Frau Dorsch zusammen gemacht, die ist Kustodin am Deutschen Technikmuseum. Und das wäre natürlich mal, das kann doch jemand zu zweit machen, ein spannender Vortrag, den Inhalt dieses Heftes hier mal zu präsentieren. Das ist 1967 Prügel wert gewesen, die der Konrad Zuse da auch gezogen hat für diese These, muss man ganz ehrlich sagen. Viele haben wirklich so gemacht. Heute ist das ganz anders. Und seit 10 Jahren wird das ganz ernsthaft diskutiert. Und man hat auch keine Probleme mehr zu sagen, es gibt Bits im Universum. Zum Beispiel wie das Elektron, wie der Spin des Elektrons ist, oder so oder so, ist dann das Bit an, dann ist das Bit aus. Das kann man also als Bits interpretieren. Zusammen mit diesem Vortrag wäre ein Vortrag über zellulare Automaten ganz interessant, weil das da mit reinpasst. Und ja, also eine ganz spannende Geschichte. Also seit 10 Jahren ist das ein ganz ernstes Thema. Ich habe, bevor ich das mit der Frau Dorsch gemacht habe, das Symposium, das war ein Riesenaufwand, noch ein Physiker oder zwei Physiker ganz ernsthaft gefragt, ob das nicht ein Thema ist, für, dass wir da nicht die Esoteriker in die Veranstaltung reinkriegen, die sich also mit UFOs und sonst was beschäftigen. Das wollten wir nicht. Er sagte, da machen Sie sich mal keine Sorgen. Erstens, die Redner, die Sie ausgesucht haben, sind ganz ernsthafte Wissenschaftler, die haben dazu was zu sagen. Besonders geht das tief in die Quantentheorie auch rein. Da bin ich gleich beim nächsten Thema. Also ein ganz anspruchsvolles Thema ist der Quantencomputer zum Beispiel. Wer sich da mal ran wagt, wer das machen würde, der hätte auch selbst viel davon, weil er da selbst viel gelernt hat. Das ist ja der Computer, der im Augenblick im Versuchsmodell schon arbeitet. Mit ungeheuren Geschwindigkeiten wird der PC die nächsten 50 Jahre nicht ablösen, bestimmt nicht. Arbeitet, ist auch keine neue Art von Computer, das ist genau ein solcher wie PC, er wird auch für die normalen Aufgaben gar nicht einsetzbar sein, aber in der Kryptographie wird er einsetzbar sein und an bestimmte andere Ecken. Auch ein anspruchsvolles Thema ist der DNA-Computer, der menschlichen DNA, mit ungeheuren Möglichkeiten und Speicherkapazität. Da gibt es also auch schon viele ernste Berichte und die ersten Berechnungen sind auch schon durchgeführt worden, zum Beispiel das Problem des Handelsreisenden von einem Ort zum anderen, hat man damit gemacht beim DNA-Computer. Das kann ich da verzeihen, damit Sie da mal eine Idee haben. Beim DNA-Computer, ich habe es hier gerade mal, das mal lesen. Also Codierung mit 4 verschiedenen Basen im DNA-Molekül, sein Medium, welches für die Datenverarbeitung perfekt geeignet ist. Nach verschiedenen Berechnungen würde eine Flüssigkeitsmenge von 1 Liter, das muss man sich jetzt mal vorstellen, Und darin enthalten 6 Gramm DNA eine theoretische Speicherkapazität von 3072 Exabyte. Entsprechend 3 Milliarden und noch was Gigabyte Speicherkapazität haben. Das muss man sich also mal vorstellen. Auch die theoretisch erreichbare Geschwindigkeit wegen der massiven Parallelität der Berechnung wäre enorm. Pro Sekunde ergeben sich ungefähr 1 Million Terra-Operationen, während die leistungsfähigen Computer heute gerade mal 1 Terra, also das ist 10 hoch 12, Operationen durchführt. Also das sind Dimensionen, wo man dran ist. Das sind aber alles Marschlinien für die nächsten 50 Jahre, wo man da dran ist. Ernsthafte Vorhersagen, nach was mir Wissenschaftler erzählt haben, kann man eh nur die nächsten fünf Jahre machen. Und was die nächsten 5 Jahre wahrscheinlich kommen wird, ist eine Art Ablösung der Festplatte durch die Flash-Speicher, die wir schon in den MPEG-Spielern und ansatzweise in den Memory-Sticks haben, eben für große Dimensionen, die heute noch ein wahnsinniges Geld kosten. Also das sind ganz anspruchsvolle Themen. Okay, sind da erstmal noch Fragen? Gut, dann mache ich mal heute Folgendes, ich erzähle, ja?
Ja, vorhin gesagt, dass Vorteile machen kann, der Video.
Ja.
Wenn ich keine mache, was passiert
dann? Ja, passiert gar nichts. Da sitzen Sie hier und hören zu, dann kriegen Sie auch keinen benoteten Schein, versteht sich, Sie bringen höchstens einen Schein, dass Sie teilgenommen haben, aber mehr steht da nicht drin. Und teilnehmen heißt dafür, das Prüfungsamt daher hat da gesessen. Also es gibt irgendwelche Fakultäten, die verlangen so eine Teilnahme. Das bedeutet natürlich, dass Sie jedes Mal da sind, aber das ist ja sowieso Pflicht. Also wie gesagt, Sie müssen nicht einen Vortrag halten, Sie können auch einfach zuhören. Ich wollte mal fragen, wer kommt denn nicht aus der Informatik? Ah ja, weil die ja auch fakultätsübergreifend ist, die Veranstaltung, da gibt es ja ein besonderes Vorlesungsverzeichnis für. Ja, okay. Mhm. Gut, noch Fragen? Wo ich gerade hier dabei bin, aber das zeige ich wahrscheinlich sowieso gleich. Also hier, das ist zum Beispiel, da komme ich nachher mal noch hin, das ist zum Beispiel ein Quantencomputer, der tiefgekühlt arbeitet und das ist ein Team, eines der ersten Teams, was sich mit so einem Quantencomputer also beschäftigt. Aber da komme ich gleich drauf. So, wenn Sie jetzt keine Fragen mehr haben, wie gesagt, Vorträge können Sie sich überlegen. Sie kriegen jetzt eine Reihe von Anregungen, wenn ich Ihnen verschiedene Meilensteine der Computerentwicklung vorstelle und das nächste Mal auch noch, ich komme heute nicht ganz durch. Dann können Sie sich sagen, ach, das ist interessant und das ist interessant und ich verweise Sie dann auch nochmal auf mögliche Vorträge. Okay, ich nehme den Vortrag mal raus. Sie können sich ja auch noch da unten oder hinten oder da hinsetzen, wenn Sie wollen, da. Vielleicht günstiger. Da liegt es besser, also der will.
Also
sie
trifft besser, aber.
Sieht man es vielleicht besser. Ja, wir können es mal probieren, ne? In der ganzen Einführung, Einleitung, frühe Computer in UK, USA, aber auch heutige Entwicklungen erstmal, dann kommt noch dieses Jahr und dann abschließende Bemerkungen. Wenn wir vielleicht zuerst mal uns überhaupt fragen, was ist Informatik? Es gibt immer viele Fragen, die sind einfach gestellt und schwer zu beantworten. Und auch wenn wir hier Informatik studieren, ich weiß nicht, ob Ihnen die Professoren diese Frage auch schon mal gestellt haben und sich darüber unterhalten. Sie finden auch eine Definition in der Fakultät, auf der Fakultätsseite im Internet. Es sind einfache Fragen, sind auch, was ist ein Computer? Da kommen also auch gestandene Wissenschaftler ins Schwitzen, also zu beantworten, einfach zu beantworten, was ist ein Computer, was ist ein Speicher, was ist immer mit dem was, diese einfachen Fragen. Ja, die Informatik ist zusammengesetzt aus den Wörtern Information und Automatik. Und da gibt es natürlich auch schon einen Vortrag über die Geschichte der Informatik an deutschen Hochschulen. Also wer da was machen will, Geschichte der GMD, da steht auf dem Zettel hier auch drauf, der Gesellschaft der Mathematik und Datenverarbeitung, eben sehr früh sich schon mit den Fragen beschäftigt hat. Und das Wort wurde in Deutschland erstmal 1957 von Karl Steinbuch. Der legt noch, das ist zum Beispiel eine Person, wo Sie einen Vortrag halten könnten. Der ist emeritierter Professor Karlsruhe. Und der hat übrigens auch 1960 postuliert, dass es im Jahr 2000 ein Gerät geben wird, das in die Hand passt, mit dem man überall kommunizieren kann. Wir wissen, wie das heute heißt, das Gerät. Das sind also ganz interessante Voraussagen. Sie können sich auch mal einen Vortrag zusammen über Futurologie, können Sie auch einen Vortrag nehmen und durch die Literatur mal gehen und gucken, was von den Vorhersagen ist also eingetreten. Futurologie ist was anderes als Science Fiction, das ist wichtig zu unterscheiden. Es wurde ja 1960 auch vorausgesagt, dass im Jahre 2000 der Krebs besiegt sein sollte. Die Krankheit, da sind wir ganz weit von entfernt. Es wurde vorausgesagt, dass die Gerichte Urteile aufgrund von logischer Deduktion von Gesetzen und so weiter automatisch fällen können. Das haben wir überhaupt keine Ansätze heute in der Richtung. Es wurde auch vorausgesagt, dass die Wohnungen durch einen Automaten gesäubert werden. Das sind wir also auch noch weit entfernt. Das geht also nur in großen Turnhallen, wo keine Lüge dazwischen steht und solche Dinge. Und Sie finden eine Reihe, es wurde auch vorhergesagt, dass 2010 die erste Landung auf dem Mars von Menschen erfolgen wird. Da sind wir weiter denn je von entfernt und wir wissen nicht mal heutzutage, was immer gerne verschwiegen wird, ob wir die durch die kosmische Strahlung die anderthalb Jahre da überhaupt lebend hinkriegen, bis zu diesem Planeten, diese lange Flugzeit. Man weiß heute, dass man das sogenannte Raumschiff mit einer 5 Meter dicken Wasserschicht umgeben muss, damit die Astronauten nicht von der radioaktiven Strahlung von der Sonne, die da ja wesentlich schärfer ist als im Space Shuttle, da ist ja noch da eine helle Strahlung drüber. Das sind alles so Sachen, die werden also gar nicht so diskutiert. Wer kommt garantiert mit Krebs da an auf dem Mars und wie es dann weitergeht, ist eine offene Frage. Also Karl Steinbuch, Mitarbeiter der Standard Electric Gruppe, hat das also in einer Veröffentlichung über Datenverarbeitungsanlage für das Versandhaus Quelle gebraucht. Ich kann mich noch entsinnen, dass das Versandhaus Quelle eines der ersten war, die sich schon sehr früh in den 60er Jahren überlegt haben, ob sie den Versand mit den damaligen Maschinen realisieren können, also den damaligen Computern, den wir haben, da komme ich immer noch drauf. In der Informatik deckt unter anderem die Felder ab, die im Englischen mit Computer Science und Information Systems bezeichnet werden. In Skandinavien wird der Begriff auch Datalogy bezeichnet. Und ja, was ist Informatik? Da finde ich dieses Zitat von Edgar Dijkstra, auch ein bekannter Informatikwissenschaftler, auch ein Thema für einen Vortrag über seine Arbeiten, besonders über die strukturierte Programmierung, das Problem des Handelsreisenden und was er alles noch so gemacht hat. Ja, er sagt, es ist keine Naturwissenschaft. Edgar Dijkstra sagte einmal, in der Informatik geht genauso wenig um Computer wie in der Astronomie und Teleskope. Ja, die Astronomie kann ohne Teleskope fast keine neuen Erkenntnisse gewinnen, wenn Sie das mal genauer betrachten. Nicht umsonst braucht man immer größere Teleskope, um immer weiter ins Universum zu schauen. Wir brauchen auch die Computer, um ja, zu Ergebnissen zu kommen. Das werden wir dann während des Vortrags immer noch sehen, aber eine gewisse Ähnlichkeit ist hier. Und die Experten sind sich nicht einig, was Informatik eigentlich ist. Also eine Naturwissenschaft ist es sicherlich nicht. Das ist wohl ganz bestimmt richtig. Das ist ja Beobachtung der Natur. Wenn sie natürlich herausstellt, dass das Universum wirklich ein großer Computer ist, dann müssen wir da eine neue Definition machen. Wie ist das übrigens ausgegangen auf dem Seminar bei den Vorträgen? Also wie waren die Stellungnahmen der Wissenschaftler dort? Und am deutlichsten hat es eigentlich Seth Lloyd gesagt, vom MIT in den USA. Und ja, das ist sowieso ein sehr origineller Typ. Der hatte schon vor 2 Jahren mal im Spektrum der Wissenschaft einen Artikel veröffentlicht, das Spektrum der Wissenschaft hatte da vor 2 Jahren schon mal eine Titelseite, ist der Kosmos ein großer Computer, also schon auf der Titelseite gefragt. Und das war für mich eigentlich auch die Absicherung, wenn die das machen, dann sind wir nicht bei den Esoterikern. Ja, und er hat also seinen Vortrag gehalten auf dem Symposium, origineller Typ, da irgendwie der Laserpointer ausgefallen war, ist er in der Pause rausgegangen und hat sich einen großen Ast geholt, so 5 Meter lang, und hat mit diesem großen Ast dann nach vorne auf die Leinwand gezeigt. Ja gut, am Ende sagte er dann so, und nun kommen wir also zu diesem Konrad Zuse zurück, der 1967, von dem er vorher nichts wusste, dass der das postuliert hatte. Und was ist nun? Hat er recht oder hat er nicht recht? Ist das Universum ein Computer? Dann sagt er ja. Es ist ein Computer. Es ist allerdings keiner im heutigen Sinne, sondern ein gigantischer Quantencomputer. Und deswegen wäre eben dem Zusammenhang der Quantencomputer auch sehr spannend. Denn über den gab es da auch sehr viele Vorträge. Denn vieles, was im Universum abläuft, basiert heute auf 3 großen Theorien. Das ist die Quantentheorie, das ist die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein und das ist die spezielle Relativitätstheorie von Einstein. Das sind die 3 großen Theorien der Physik und da fällt auf die Genialität von Einstein, dass also 2 Theorien da drin steckt. Und Physiker haben dir gesagt, also das wollen sie nicht missen. Und da werden sie in dem Dossier noch andere spannende Dinge finden. Ein Herr Görlitz, den wollte ich hier auch mal zum Vortrag bekommen, wenn er mal in Berlin ist, der wird es auch machen. Der hat über Quantentheorie und Kreativität gesprochen in dem Symposium und dann die Frage gestellt, ja, woher kommt eigentlich die Kreativität? Die muss ja in irgendeiner Theorie finden sein, die Kreativität des Menschen. Sie muss irgendwo in der Theorie drin sein, denn sonst wird es nicht gehen und unsere Theorien sind mangelhaft. Und er hat ein Buch geschrieben, Kreativität im Kosmos, und auf der Titelseite sind nur 0 und 1 drauf, unabhängig, also die sind sich schon gerade bei der Quantentheorie einig, dass sie 0 und 1 haben. Und er hat dann den Vortrag auch dargelegt, dass man in der Quantentheorie die Kreativität in der Natur findet. Man findet sie in den kleinsten Teilchen und kann zeigen, hier ist die Kreativität und deswegen sind auch die Menschen untereinander so verschieden und es ist eine zwangsläufige Entwicklung zur Kreativität, es steckt in den Gesetzen der Natur drin. Da muss auch sein, irgendwo muss es drin stecken, aber das, was jetzt schon findet, das ist faszinierend. Also das, denke ich, wären spannende Themen, wo also wirklich sie auch an die Grenzen der Forschung kommen. Ja, also Computer Science ist das Herz der formalen Wissenschaften. F.L. Bauer, Universität München, kennen Sie vielleicht von der Maschine Stanislaus, der Stack-Maschine, dem Stack-Mechanismus. Bauer ist auch derjenige, der den Begriff Software Engineering geprägt hat, 1969 auf der NATO-Konferenz in Garmisch-Partenkirchen. Ist klar, dass er das so sieht, er ist Mathematiker. Der Informatik ist gerade keine Formalwissenschaft. Wolfgang Kreu, hier Humboldt-Universität. Wir machen viele Symposien zusammen, also auch interessant. Informatik ist eine Ingenieurwissenschaft. Heinz Zemalek, Computerpionier in Österreich mit der Maschine Weihlüfter, ist natürlich auch eine Person, über die man Vortrag halten kann. Sie sehen, das sind offenweise Vorträge. Eine formale und eine Ingenieurwissenschaft, Christiane Floyd in Hamburg. Eine Strukturwissenschaft, W. Brauer, München. Nicht Fachdisziplin, sondern eine neue Grundlagenwissenschaft, H. Engesser, Vorsitzender des wissenschaftlichen, Leiter der wissenschaftlichen Verlagsabteilung von Springer Verlag Heidelberg. Eine andere Definition, die ich ganz gut finde, ist dies auch von uns. Von mir und Peter Bollmann und mir, Modellierung von Vorgängen der Realität. Ich glaube, das ist das, was die Informatik im Augenblick macht. Also schauen Sie Klimamodelle, Modelle der menschlichen Zelle, Modell des Autofahrens, Modell von Unfällen, Modell, wie Flugzeuge fliegen. Aber alleine, wenn Sie schon die Abrechnung eines mittelständischen Kaufmanns, nehmen wir eine Metzgerei, mit Excel-Tabellen machen lassen, ist das eine Modellierung von dem, wie er es bisher gemacht hat. Also Excel ist letztlich auch eine Modellierung von Vorgängen,
der Abrechnung, der Buchhaltung, also in einfacher Form. Also wo Sie eigentlich hinschauen, haben Sie, dass die Informatik sich damit beschäftigt, die Modellierung von Vorgängen in der Realität, ob das Simulationen sind von Vorgängen in der Natur, ob das, wie ich schon sagte, Autofahren ist, ob Sie elektrische Netzwerke entwerfen und solche Dinge durchspielen. Also ich glaube, das ist eine sehr treffende Charakterisierung. Wenn das Geburtsdatum der Informatik selbst ist unbestimmt, da ist man sich nicht einig. Man kann das Jahr 1941 wählen, als Konrad Zuse seinen Rechenautomaten Z3 vorstellte. Es kann 1947 sein, als in den USA die erste Informatikgesellschaft entstand. Oder man kann sich auch für das Jahr 1960 entscheiden, als der weltweite Informatik-Dachverband gegründet wurde. In Europa, das haben wir eben schon gehört, wurde das Wort Informatik in den 60er Jahren eingeführt. Es kann auch 1969 für uns sein, als in Bonn die Deutsche Gesellschaft für Informatik gegründet wurde. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wo man sagen kann, wo es herkommt. Ja, jetzt zeige ich Ihnen mal ein lustiges Bild. Das bin ich. Und zwar mit 4 Jahren. Und so weit und weiter werden wir auch noch zurückgehen. Und da stehe ich in einem Computer, am Speicher eines Computers ZZ4, in Programmatur, Zuse, im Hauptraum Allgäu. Und ja, also der Kreis, der wird sich dann nächstes Mal schließen, also an welcher Maschine ich da stand. Ich kann nur schon sagen, dass ich da an dem einzigen funktionierenden Computer 1949 in Europa stehe. Das ist also wirklich der einzige, der da funktioniert hat. Aber da kommen wir dann noch drauf. Ja, das ist so, okay. Ja, eine Kirche. Mare Nostrum Barcelona, dem Polytechnischen Institut, also Barcelona in Spanien. Und ja, wenn man, ich werde das nächstes Jahr auch machen, da habe ich eine Einladung, werde ich hinfliegen. Ja, wenn man durch diese Tür dieser Kirche geht und schaut, was in dieser Kirche ist, dann ist das. In dieser Kirche befindet sich der größte und leistungsfähige Computer in Europa. Und warum steht er in dieser Kirche? Naja, Sie wissen, Kirchen werden heute zweckentfremdet wegen mangelndem Besucher des Stroms. Und es ist eine IBM-Maschine, die hier steht, eine 30 Millionen Euro teure IBM-Maschine. IBM baut nach wie vor große Computer, obwohl der Konzern, IBM ist natürlich auch ein Vortragsthema, ist klar, obwohl der Konzern erheblich umstrukturiert worden ist auf Softwareprojekte, große Softwareprojekte. Es ist ein Vektorrechner und wird eingesetzt für Erforschung von Genen, Proteinen. Da haben wir auch schon eine Modellierung von Vorgängen in der Realität. Also wie funktioniert die Zelle, wie funktioniert das mit den Proteinen. Auch die Modellierung des AIDS-Virus oder des H5N1 Grippe-Killers, der ja immer noch da ist, auch wenn man Augenblick nichts hört. Man will rauskriegen, wie sie funktionieren, man will auch rauskriegen, warum die spanische Grippe 1919 über 50 Millionen Tote forderte nach dem Ersten Weltkrieg und warum dieser Killer-Virus von 1919 so gefährlich war und will natürlich wissen, ob das heute wieder auftreten kann. Man will natürlich Medikamente gegen diese und Impfung gegen diesen Killer-Virus haben, denn heute würde sich ein solcher Virus noch viel schneller übertragen über den Erdball, als das damals der Fall war. Also die wenigsten wissen das ja. Das war ja also 1919, ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg. Und ja, das war so schlimm mit diesem Virus, mit diesem Killer-Virus, dass die bei Soldaten fing es zuerst an, bei amerikanischen Soldaten, dass wenn die mit Kopfschmerzen zum Arzt gingen und nach 2 Stunden der Arzt dann sagte, kommen Sie rein, waren Sie schon gestorben. Also es ging unheimlich schnell. Und interessant war auch, dass alte Leute nicht betroffen waren und junge Kinder nicht und Babys nicht. Nur die mittlere Bevölkerungsschicht mit dem besten Abwehrsystem war betroffen und dieser Virus hatte wirklich die Eigenschaft, das weiß man heute auch, dass derjenige, der ein sehr gutes Abwehrsystem hatte, am schärfsten getroffen wurde von diesem Virus. weil er das Abwehrsystem dazu benutzte, eine Abwehr zu generieren, die die Lunge zersetzt hat. Und wenn man also ein schlechtes Abwehrsystem hatte, dann funktionierte das nicht. Also das ist eine ganz spannende Geschichte. Also solche Dinge macht man ja natürlich auch Klimaveränderung und Wetterrechnung. Die größte Computeranlage in Deutschland steht in Jülich und sie macht ähnliche Untersuchungen, wie das in Barcelona gemacht wird. Auch das ist eine IBM-Maschine hier. Und vielleicht haben Sie sich schon mal noch nie die Frage gestellt, dann sollten Sie es aber mal tun, woher eigentlich die Begriffe Hardware und Software kommen, die Sie häufig benutzen. Ja, kommt weiter aus dem Wilden Westen. Also wenn Sie mal durch die Orte im Wilden Westen fahren, wenn ich das nächste Mal da bin, werde ich da auch diese Sachen aufnehmen. Also Hardware sehen Sie dann an so Läden, das sind die Eisenbahnläden. Und Software finden Sie an Bekleidungsläden. Und die Unte wäre die Best Shop in Town, und bitte fein trägt mit Software. Especially when the pack horses came safely in at Christmas time. Also feine Kleidung. Und US-Präsident Eisenhower 1947 soll mal gesagt haben, there will be no software in this man's army. Also in meiner Armee werden keine Weichlinge sein. Das ist also ganz lustig. Der Begriff hatte ich das auf der nächsten Seite rein. Der Begriff Software in Computerei wurde 1957 von Turkey, den muss ich nicht so mal zeigen, von Turkey, einem US-Amerikaner, eingeführt. Ja, wenn wir über Software reden, dann ist Ihnen ja bekannt, dass es viele, das lernen Sie ja auch an der Fakultät, also wie man Softwareprojekte erstellt und wie die Mechanismen sind, nach ISO-Normen und. Und damit die Software zuverlässig arbeitet und auch das tut, was sie tun soll. Und natürlich gibt es immer wieder schwerwiegende Softwarefehler, wie entweder eine Ariane-Rakete abstürzen lassen oder das AT&T-Telefonsystem lahmlegen oder die Flugabfertigung in Heathrow für Stunden steht oder auch in Frankfurt, also immer wieder passieren solche Dinge. Und ich habe mal einen Softwarefehler rausgesucht, das ist vielleicht der berühmteste. Das ist vielleicht der berühmteste Softwarefehler, der aufgetreten ist, und der trat am 29. Juli, war es glaube ich, 1969 beim Anflug auf den Mond mit Apollo 11 auf. Und ja, was war damals los? Also wir haben hier die Erde und hier den Mond. Und von der Erde ist hier gestartet, die Saturn 5. Und die Kapsel ist dann, Apollo-Kapsel in der Mondumlaufbahn eingeschwenkt. Und dann wurde die Apollo-Kapsel getrennt von der Mondlandefähre. Und die Mondlandefähre sollte dann mit zwei Astronauten auf dem Mond landen. Ich kann mich noch gut entsinnen. Also in einer solchen Parabel. Hier runter, der Computer an Bord war vorgesehen, die Steuerung exakt so vorzunehmen, dass mit möglichst wenig Spritverbrauch zum Abbremsen auf die Mondoberfläche eine möglichst kurze Flugbahn gewählt wird und dass man möglichst wenig Sprit verbraucht und wenn man sich dann hier 100 Meter Höhe über der Mondoberfläche befindet, also die beiden Astronauten aus dem Fenster rausschauen können und können schauen, wie sieht es da unten aus. Wo kann ich runtergehen, nicht dass sie gerade am Kraterrand, wo schief ist, landen oder ein großer Gesteinsbrocken da liegt und dann damit kollidieren. So war es geplant. Hier war eine Zeit von 100 Sekunden vorgesehen. Im Schwebeflug über der Mondoberfläche, also jetzt zu schauen, wo kann ich runter. Nun, es kam alles ganz anders. Bei dem Flug hier runter, der etwa 3 Minuten dauerte, kam es plötzlich zu einer Meldung des Bordcomputers in der Mondlandefähre, Duke, ich glaube, das ist der Ordner, ja. Der sagte, it's looking good to us over, und dann plötzlich sagte Armstrong, it's a 12.02, also ein 12.02 Fehler gemeldet von diesem Computer. Das Problem war jetzt, dass Sie natürlich im Anflug waren und dieser Computer dann neu hochfuhr und das dauerte eine ganze Weile, also diese Berechnung unterbrach dieses Anflugs und sie überlegten jetzt, was sollten sie tun. Der Fehler wurde automatisch nach Houston, Texas gemeldet, das dauerte 1,3 Sekunden wegen der Lichtgeschwindigkeit, dann kam die Schrecksekunde in Houston dazu. Dann hatten die das ja nicht auf den Computern wie heute, dass man denen die Zahl angibt und dann steht da, was los ist, sondern das ging so ähnlich wie bei Microsoft, Fehlercode 5 und draußen ist man. Und heute hat sich's gebessert, also heute zeigen wir wenigstens an, wo der Logfile ist, wo man dann mal reingucken kann und so. Also sie hatten hier eine schwere Entscheidung zu treffen. Houston konnte keine Antwort geben, was es ist so schnell. Die mussten in den Manuals von dem Computer nachsehen. Und Armstrong machte dann die einzig richtige Entscheidung, er schaltete das Ding ab. Hatte jetzt aber ein Problem, dass er mit einem Joystick die Mondlandefähre selbst runtersteuern musste. Das hatten sie geübt auf der Erde, auch den Schwebeflug, das haben sie geübt. Er musste sie runtersteuern, aber er hat natürlich wesentlich mehr Sprit bei dem Anflug verbraucht, als das mit dem computergesteuerten Berechnung gelaufen wäre, sodass er hier ankam, nicht da, wo er eigentlich ankommen sollte, sondern ganze Ecke weiter weg, 10 Kilometer weiter weg, und für diesen Schwebeflug bloß noch ungefähr 20 Sekunden Zeit hatte. Er hatte bloß noch 20 Sekunden Zeit, und musste unheimlich schnell entscheiden, und dann ganz schnell runter, und unten, habe ich gelesen, hatten sie noch 8 Sekunden Sprit. Also wenn es da zum Desaster gekommen ist, in der Höhe hätten sie die, die bestand ja aus zwei Teilen, die Mondlandefähre, den unteren Teil, der benutzt wurde bei dem Anflug, wo ein Raketenmotor drin war, und der obere Teil, der auch einen Raketenmotor hat hier, und der dann alleine zurückstartet, und der bleibt oben, und deswegen ist er ja auch noch oben. Und während des Anfluges bis zu einer bestimmten Höhe hätten sie das im Flug machen können, das unten wegsprengen und dann zurück zum Mutterschiff. Aber in der Höhe wäre es nicht mehr gegangen. Naja, und Armstrong hat sich gesagt, also jetzt bin ich schon so dicht dran, jetzt runter, also das lasse ich mir nicht nehmen. Da will ich doch als Erster auf dem Mond sein. Also ein ganz berühmter Softwarefehler, wenn Sie mal nach Cape Canaveral fahren, in die USA, Florida, dann fahren Sie unbedingt, gucken Sie unbedingt das Raumfahrtzentrum dort an, das ist sehr imposant. Dort ist also eine Saturn V waagerecht aufbereitet, die 110 Meter lange Rakete. Und in einem Theaterstück wird dieser Anflug dann simuliert. Und da ist das Kontrollzentrum von Houston aufgebaut und der ganze Dialog ist wiedergegeben worden, wie das geht. Also es war schon bedrohlich, die Situation damals. Also das ist alles lange von Ihrer Zeit. 1969, wer war denn da schon auf der Welt? Außer mir? Ja, jeder. Die anderen alle nicht. Das ist also ganz spannend. Ja, oft sagen als Studenten hier auch, ja, es ist ja gar nicht sichergestellt, dass sie wirklich oben waren. Da liest man immer sehr viel drüber. Die Argumente sind recht dümmlich, die da gebracht werden, denn wie könnte man es denn nachweisen, dass sie wirklich oben waren? Naja, man bräuchte ja bloß mal eine Sonde hinschicken und die sollte machen ein paar hochauflösende Fotos von der Stelle, wo sie waren, und dann müsste man die Fußabdrücke noch sehen und man müsste auch den Unterteil der Mondlandefähre sehen und auch die Flagge müsste da oben noch stehen. Dass sie übrigens so aussieht, als wenn sie im Wind weht, ist natürlich trivial, dass eine Stange drin liegt. Und dass auf den Fotos die Sterne nicht zu sehen sind und die Astronauten zu sehen sind, das ist eine dümmliche Argumentation. Es gibt keinen Film, der gleichzeitig das hellseitige Licht von der Reflexion der auf den Raumanzügen und die schwach leuchtenden Sterne da oben zeigen kann. Also das wissen Sie auch, wenn Sie selbst fotografieren. Okay. Ja, Internet. Älter als gedacht, viel früher entwickelt worden, als die meisten glauben. Der haben Sie vielleicht jetzt in den Zeitungen gelesen, weil es ja gerade 50 Jahre her ist, am 4. Oktober 1957. Ja, der Start des Sputnik ist der Auslöser für das Internet. Es ist eine ganz interessante Geschichte, wie es zu dem Sputnik eigentlich kam. Es ist heute bekannt, nach der Wende ist es bekannt geworden, und es war Korolev, heißt er, glaube ich, also ähnlich genial wie Werner von Braun auf der anderen Seite. Und die UdSSR und auch die USA hatten ja damals nichts anderes im Kopf, als interkontinentale Raketen mit 8000 Kilometer Reichweite zu bauen und da oben drauf eine schöne eine oder mehrere Atombomben. Das war ihnen also wichtig und da haben sie beide versucht, also das möglichst schnell zu realisieren. Gott sei Dank haben sie es wirklich niemals eingesetzt und machen das hoffentlich niemals. Und dazu wurden Testflüge in der Sowjetunion 1955 und 1956 durchgeführt und plötzlich kam Korolev auf die Idee, statt einen einfachen Testflug zu machen, könnten wir doch oben noch eine kleine Rakete draufsetzen mit so einer Metallkugel und hat das also Khrushchev vorgetragen und der hat gesagt, wenn das Programm nicht behindert, dann machen Sie das. Und dann hat er eine Metallkugel genommen und nur einen Langwellensender hineingetan und die Metallkugel wurde auf Hochglanz poliert, damit man die auch schön sieht. Von hier unten, damit der Schock besonders groß ist, besonders für die USA, also die westliche Welt. Ja, und so ist also der Sputnik entstanden. Und das war der große technische, politische Schock für die USA, die daraufhin damals war US-Präsident Eisenhower, einer der, sagen wir mal, wenigen US-Präsidenten, der technokratisch veranlagt, sich mit einem guten technologischen Beraterstab umgeben hat. Den Eindruck hat man im Augenblick nicht gerade so. Und ja, dann wurde das Projekt Advanced Research Project Agency, also ARPA, wurde dann ganz schnell gegründet, was mehrere Aufgaben hatte. Also die technologische Niederlage der Sowjetunion, der USA, also auszugleichen gegenüber der Sowjetunion auf vielen Gebieten. Also nicht nur auf den Raketengebieten, auch Computergebieten, also auf allen technologischen Gebieten. Wie wir ja wissen, kamen dann noch ein paar Schocks hinterher für die USA, also einen Monat später dann die Hündin Laika mit Sputnik 2. Im Gegensatz zu den, weiß man heute, zu den Geschichten, die damals von der Sowjetunion verbreitet wurden, weiß man heute, dass sie schon beim Start gestorben ist und verbrannt ist. Bei der Hitzeentwicklung und nicht ein paar Tage noch am Leben war dort oben. Man weiß auch, dass Juri Gagarin dann auch der erste Mensch auch von der Sowjetunion war. Dann wurde es aber doch problematisch, nachdem John F. Kennedy dann den Mondflug 1961 propagiert hatte, der dann, wie ich schon sagte, 1969 dann durchgeführt wurde. Okay. Ja, Internet, also schon über 30 Jahre alt. Ich habe selbst 1980 schon am Internet gearbeitet, das hieß damals nicht so. Es war ein gigantisches Netzwerk bei IBM. Sie konnten da nicht so schöne bunte Bilder darstellen, aber sie konnten kommunizieren weltweit. Das war aber auch kein Problem. Sie konnten Programme hin und her schicken und ging das ganz planlos, auch sehr schnell. Das Internet, was Sie heute kennen, das ist das von Berners-Lee und das von Marc Andreessen. Marc Andreessen mit dem Mosaik-Browser und der entscheidenden Idee, als ich das auf JPEG-Bilder dort angezeigt werden können, also dieses Schlüsselwort SCR gleich, das ist also von Marc Andreessen, was wir heute immer noch haben. Über das Internet kann man politisch viel diskutieren, das wäre vielleicht mal ein interessanter Vortrag, also von der politischen Komponente hier, und kriminellen Komponente, wie man das Internet eigentlich einzuordnen hat. Da will ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, dass man findet auf solche Sachen hier. Ja, wir sind immer noch in der heutigen Zeit. Das sind die Kanarischen Inseln, aufgenommen, ja nicht von einem Flugzeug, sondern von einem Satelliten in 1000 Kilometer Höhe. Überraschend ist hier, dass dieser Satellit auch ins Wasser schauen kann und die Strukturen also im Wasser zeigt. Deutlicher ist es zu sehen bei den Hawaii-Inseln hier mit dem gleichen Satelliten. Das ist nicht aus dem Flugzeug aufgenommen, sondern von einem Satelliten aus 1000 Kilometer Höhe und dann umgerechnet worden mit Software, sodass das so aussieht. Sie sehen auch die unglaubliche Klarheit auf den Bildern und Sie sehen die Vulkanstrukturen unter Wasser hier. Das ist doch faszinierend. Also was man da heute alles machen kann. Und das ist dann Mount Everest. Und so sieht man im Allgemeinen vom Kalahatta, also dem 6000er gegenüber. Aber nein, das ist auch von einem Satelliten aufgenommen worden und dann perspektivisch umgerechnet worden, So, das ist so zu sehen, dass da gibt es einige Fruchtgruber, ich kann es mal mitbringen, Berge aus dem All, wo wunderschöne andere Fotos noch in dieser Art zu sehen sind. Drei perspektivische Fotos, also es ist doch fantastisch. Ja, was kommen wird? Was kommen wird, was es schon gibt, wird der 3D-Drucker sein. Heute noch teuer, also das Ausdrucken von dreidimensionalen Gegenständen. Und das geht dann Schicht für Schicht, also der, heute läuft ja der Farbkopf, ja, die Farbköpfe laufen ja nur zweidimensional und der hat statt Farbe eine andere Flüssigkeit, die, wenn sie rausgespritzt wird, genauso trocknet wie hier auf dem Papier und dann aber Schicht für Schicht immer das aufträgt und so dreidimensionale Gebilde entstehen. So ein Gerät kostet heute um die 10.000 Euro. Es gibt auch schon eins für 3.000 von Lego. Ich staune, von Lego. Und das, jetzt habe ich die anderen Präsentationen gegeben, das dauert zu lange, zu laden. Und zwar kann man, da ist das flüssige Mittel Schokolade. Und das wird mit aus den Düsen dann herausgepresst. Und dann kann man Schokoladengebilde über den Computer gesteuert werden erstellen. Gleichzeitig gibt es dazu den 3D-Scanner, den es heute auch schon gibt, dass Sie also Gebilde abscannen können und dann machen Sie eine dreidimensionale Kopie dort. Gut, Laserdrucker haben auch mal 80.000 Mark gekostet, die Sie heute im Schrank stehen haben. Ja, heute kosten sie 40. Und das wird auch noch nicht mehr lange dauern, dann wird das hier also auch preiswerter werden. Also das ist eine spannende Anwendungsgeschichte. Man kann sich dann auch vorstellen, dass man da viele verschiedene Köpfe hat, die verschiedene Materialien haben und alle möglichen Gebilde damit erstellen können. Also eine faszinierende Angelegenheit. Ja, DNA-Computer haben wir schon drüber gesprochen. Dann, ja, welche Computer sind das? Ja, da Leute in Uniform sitzen, hat es bestimmt was mit Militär zu tun, richtig. Heute dürfen Sie die besichtigen, diese Maschinen. Heute sind sie frei, Sie können sie anschauen. Aber 1956, 60, 70 waren es IBM-Maschinen streng geheim. Ich glaube in Montana, also da in dieser unterirdischen Anlage, die bei Stargate immer auftaucht. Ich weiß nicht, ob Sie Stargate mal gesehen haben, da ist diese unterirdische Stargate-Anlage streng geheim. Ich meine, neulich habe ich gelesen, dass man in dieser Anlage neulich mit russischen Vertretern mal Wodka zusammengetrunken hat. Das ist ja ein Unterschied zwischen Russland und Amerika und den Westen, das wird immer schärfer im Augenblick. Das sind die Sage-Rechner. Und die hatten schon einen Dialogbildschirm, und da wurde angezeigt, ob russische Raketen im Anflug sind. Und dann konnten sie draufklicken und dann bekamen sie die genauen Daten, wo die sind und so weiter. Also da waren nicht mehr eingerichtet, waren also die IBM-Maschinen Sage SAG. Ja, Macintosh ist Ihnen ja bekannt, die beiden gemeinten PC und Macintosh. Und Apple ist bekannt, Sie werden heute noch zwei Werbefilme sehen für Ihren Macintosh, ist bekannt für etwas, sagen wir mal, umstrittene Werbefilme für Ihren Macintosh. Den ersten, den zeige ich Ihnen mal, von Jahre 2003.
For the first time in history, a personal computer has been classified as a weapon by the US government. With the power to perform over 1 billion calculations per second, the Pentagon wants to ensure that the new Power Macintosh G4 does not fall into the wrong hands. As for Pentium PCs, well, they're harmless.
Also, wir werden nachher noch mehr etwas skurrile Werbefilm von für den Macintosh von Apple sehen. Das ist ja 1984. Wir haben auch die Spitze gehört, nicht wie mit dem Pentium 4, nicht? Diesen Kommentar. Also, ich glaube, für Deutschland sind solche Werbefilme nicht vorstellbar, jedenfalls. Aber USA ist halt ein anderes Land. Ja, ihn kennen Sie alle. Bill Gates, wir werden am nächsten Mal nochmal zu ihm zurückkommen. Da kennen Sie das Foto in der Form nicht, das ist ganz lustig. Ja, bei aller Umstrittenheit seiner Person oder der Firma Microsoft macht er ja heute vernünftige Sachen mit seinen Stiftungen, die unglaublich viel Geld haben. Muss man wirklich sagen, wenn eine Stiftung über 50 Milliarden US-Dollar hat, da kann man schon was mit anfangen und kann man was bewegen, muss man wirklich sagen. Und ich glaube, die PCs würden auch nicht da stehen, wo sie heute stehen. Ich glaube, das ist auch eins seiner Verdienste. Da muss man schon fair sein. Ja, der PC, 12. August 1981, als IBM-Standard. Es gab davor schon andere PC-ähnliche Geräte, Atari, Amiga, wie sie alle hießen. Aber alle diese Firmen waren kleinere Firmen und es war nicht die Power des größten Computerkonzerns weltweit, das IBM ja schon damals war, dahinter. Und der PC war halt dann von IBM, war ein ordentlich gearbeitetes Gerät im 8086 Prozessor von Intel, schon damals. Und ja, und die IBM ist auch der Standard heute noch. Natürlich würde auf dem XP nicht laufen, ist klar. Aber die wesentliche Struktur des heutigen PCs geht noch auf ihn zurück. Auch die Beibehaltung von DOS und Speicher in DOS und solche Geschichten, das ist alles in diesen heutigen PCs noch drin. Auch die Tastatur, wenn Sie sich die anschauen, ist unser noch, ist der hier sehr ähnlich. Die IBM wäre fast zugrunde gegangen an der Konstruktion dieses PCs und Produktion dieses PCs. Und sie hat es ja nach China verkauft, jetzt wie Sie vielleicht wissen, sie baut sie ja gar nicht mehr. Sie baut ja nur noch Mainframes, also die großen Maschinen. Und wie ist das gekommen? Also die Wissenschaftler und die IBM-Philosophie war, wir geben den Nachbau frei für diesen PC. Also nicht nur wir bauen den, auch die anderen dürfen den bauen, dürfen ihn also kopieren, also klonen. Aber das BIOS, das gab es ja damals auch schon, Basic Interrupt Output System, dafür müssen sie die Lizenz nehmen. Und die Wissenschaftler waren überzeugt, das BIOS können die nicht irgendwie umgehen. Das kriegen sie nicht hin. Sie brauchen immer das BIOS von uns. Das können sie also nicht anders machen, sodass sie unser Patent nicht verletzen. Es kam aber auch so, dass sehr schnell, schon nach einem Jahr, man dieses BIOS umgehen könnte und IBM ohne Geld starb dann für seine Großzügigkeit. Und das hat IBM Milliarden gekostet. Und 1988 dann, also 7 Jahre später, da war ich gerade bei IBM in Lockdown Heights, da war ich von New York für ein Jahr, da machte IBM Milliarden Verluste, gerade auch verursacht durch diese PC-Produktionen, die gut an andere daran verdient haben und die IBM nicht. Interessanterweise wurde dieser PC vollkommen geheim entwickelt und wenn die Leute von Intel zusammentrafen mit IBM, dann war da ein schwarzer Vorhang dazwischen und wenn mit den IBM-Leuten gesprochen wurde, wurde das wie auf dem Bahnhof so mit den Sprechblasen gemacht und wenn Intel dann den Chip produziert hatte, dann ging ein IBM-Wissenschaftler, reichte eine Hand durch und also die Intel-Leute durften nicht sehen, was die IBM da macht, was sie da baut. Und als man den dann auf den Markt damals brachte, hatte man gar keine rechte Vorstellung, wie viel da eigentlich gut ist und was man damit eigentlich machen kann. Das hat sich erst viel später alles geklärt. Also gibt es viele Geschichten um den IBM-PC. Ja, 3 Jahre später konterte Apple mit dem Macintosh. Und das war der 22. Januar 1984 und das ist der zweite umstrittene Werbefilm für den Macintosh. Die Einführung des Macintosh mit einem Spot gegen die IBM. Und 1,5 Millionen US-Dollar hat das Ding gekostet zu drehen. Und es wurde gedreht im Hyde Park in London. Man hat 100 Skinheads engagiert und hat ihnen jeden Tag 100 Pfund gegeben. Und hat dann im Hyde Park gedreht. Und Anja Mayer, eine Diskuswerferin, die mussten sie engagieren, wir werden gleich sehen warum, hat dann die Hauptrolle in den Anti-IBM-Spot gespielt, also gegen den IBM-PC. Ich zeige dir mal, wie das geht.
The game is showing the first glorious anniversary of the information movement. The old history of a garden of pure ideology, where each of the people secure from the essence of any contribution. Is more powerful than any fleet or army on earth. computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Ja, das war also der berühmte Spot, das ist das Jahr von Orwell, auch 1984 da angelehnt an den Spot gegen IBM. Ein Jahr, wozu man eine Diskuswerferin brauchte, ist klar, dieser Riesenhammer. Da musste schon kräftige Muskeln her. Ja, der ist nicht unumstritten, aber ich zeige den immer ganz gerne, weil er ganz interessant ist. Ja, und es kommt Bill Gates ins Spiel und man soll nicht glauben, was er hier sagt. 1984. Was er sagt, steht rechts. Ich glaube, hoffe, dass Sie so gut Englisch können. Und ich lasse es mal laufen. Es ist nicht ganz scharf, aber es ist interessant.
Well, creating the standard, it takes something that's not just a little bit different. It takes something that's really new and really captures people's imagination. And the Macintosh, of all the machines I've ever seen, is the only one that meets that standard.
Also Bill Gates, nicht auf der anderen Seite, 1984, lässt sich also zu diesem Statement verführen. Also ich denke, das ist ganz spannend. Ja, Amiga vor dem PC, nach dem PC 1987, ich zeige Ihnen das einfach mal, weil die damals Reklame für Computer gemacht wurde. Oder ja, der erste Schritt,
Intel den Mikroprozessor als Computer haben, wurde ja 1968 bei Texas Instruments erfunden. Allerdings unterschätzte man dort die enorme Bedeutung dieser Erfindung. Der 4004 war ein 4-Bit-Prozessor mit maximal 4096 Byte Adressraum. Erst mit dem zweiten 8-Bitter von Intel, dem 8080, begann die richtige Revolution.
Ja, das war eigentlich die Revolution auf dem Computermarkt, die Erfindung des Computerschips. Also ungefähr 1978 bei Kühldorf. Ja, das nochmal ein Foto. Ja, die erste Computermaus, auch mal ganz interessant, kann man sich heute gar nicht vorstellen, von Engelbart. Hier ein Rad, da ein Rad, nicht so schieben und so schieben. Nicht. Also. Ja, dann 1972 die Sensation. Bis dahin hatte ja der Normalbürger, auch die Studenten, also nur beschränkten Zugriff zu Mainframes, zu großen Computern. Wir hatten damals in der Fakultät hier die IBM 6367, kann mich gut entsinnen, eine Anlage von IBM und sie kostete, hatte einen Speicher von 750 Kilobyte und dieser Speicher 250 Kilobyte kosteten eine Jahresmiete von 250.000 D-Mark. Das war damals die Größenordnung, was solche Maschinen kostete. Die gesamte Anlage kostete 3 Millionen im Jahr an Miete. Und mehr als 40 Terminals konnte man auch nicht anschließen, dann war es überlastet. Der Prozessor hatte gut 3 MHz Taktfrequenz, aber es war eine Sensation, daran zu arbeiten. Aber eben nur ausgesuchte Personen, noch nicht mal die Studenten am Anfang. Und die großen anderen Maschinen, die wir jetzt gleich noch sehen oder das nächste Mal, da hatte der normale Bürger überhaupt keine Chance, auch den Student heranzukommen. Und dann war 1972, ich entsinne mich gut, kam HP mit dem HP 35, 45 und 65 auf den Markt. Hier sieht man ihn, das ist der wissenschaftliche. Und das war der kommerzielle, mit Zinseszinsrechnung. Und der war, hat beides gehabt, mit Programmierer, mit einer Magnetkarte, schweineteuer. Der kostete 3.200 Mark und die anderen beiden kosteten 1.000 Mark damals. Ich habe den gleich gekauft. Und plötzlich konnten sie alles rechnen zu Hause. Alles. Sinus, Cosinus, auf 10 Stellen, genau mit Gleichkommazahlen. Exponentialfunktionen, Wurzeln, Sinus, was sie wollen. Alles konnten sie plötzlich machen. Zinseszinsrechnung, mit womit sie sich immer abgequält haben, mit so einer dicken Anleitung, was man alles machen konnte. Unglaublich. Und das hatte eine Konsequenz. Das hatte eine Konsequenz, es verschwand was vom Markt, was Sie heute gar nicht mehr kennen. der Rechenschieber. Für hunderte von Jahren war der Rechenschieber das Instrument des Ingenieurs. Er arbeitet auf dem Logarithmus. Wir sehen hier oben einen. Damit wurde gerechnet, damit wurde Sinus und Cosinus gerechnet, damit wurde Wurzel gezogen, damit wurde multipliziert. Ach, die haben nicht so gut mit so einem Ding. Damit konnte man die E-Funktion berechnen. Und man musste auch noch selbst mitdenken, welche Größenordnung die Zahlen hatten, die rauskamen, weil man dann mit dem Komma mitrechnen musste, was ja heute keiner mehr kann. Und das fällt ja heute vielen Studenten und anderen sehr schwer, wenn ich ein Ergebnis habe, zu sagen, da kann das stimmen, kann das sein, ist das Ergebnis, kann das überhaupt richtig sein? Also ein Gefühl für die Größenordnung von Messwerten. Und da war man gezwungen hier. Nicht? Man musste dann auf dem Papier mitrechnen und sagen, aha, da muss das Komma hin. Ja, und das ist ein Rechenschieber, der solch einen von 15 Meter Länge simuliert, also mit einer hohen Genauigkeit, das ist ein Hausfrauenrechenschieber, den sie die Regel helfen der Hausfrau, wo sie den Discount im Supermarkt ausrechnen konnte, und dann wusste sie, was bei 3% Discount kostet jetzt so und so viel. Ja, die Rechenschieber, das war das, da waren die Ingenieure mit verheiratet, das muss man einfach haben, und ich kann Ihnen noch eine Geschichte erzählen. Rosso war ein Professor hier 1900, als ich studierte, so 1969 rum, und er war Professor für Werkstofftechnik. Er hatte einige Macken, die erste war, seine Vorlesung war immer morgens um 8, um Viertel nach 8. Und immer wenn ein Student zu spät kam, fing er von vorne wieder an. Das hatte einen interessanten Effekt, dass also unter den Studenten eine Art Rebellion gegen die entstand, die immer zu spät kamen. Ja? Denn er konnte das da vorne machen, weil die Professoren, die waren damals noch mächtiger als heute sind, nicht? Und die konnten das machen, irgendwann ging es den Städten auf Keks, nicht? Und da haben die angefangen, die Studenten zu spät waren, zusammenzustauen. Ich denke, die sie auch immer gut hinzukommen. Ich fange nicht immer von vorne an, wenn die zu spät kommen, aber es gehört zu können. So, und wenn man bei denen zur Prüfung kam, das Erste, was der Macht sagte, holen Sie Ihren Rechenschieber raus. So, und wenn man dann sagte, ja, ich habe keinen, also vergessen, er sagte, kommen Sie mal mit. Und dann machte er zwei große Panzerscheine auf. Und da waren hunderte von Rechenschiebern. Und dann sagte er, so, und nun gucken Sie, wo Ihr Hand ist, wir nehmen da raus. Es gab es nicht, dass er da nicht dabei war. Es gab es nicht. Er hatte alle. Und dann musste der Student zeigen, dass er Rechenschieber rechnen kann. So, es verschwand noch was vom Markt. Die Tyrannei des Rechnens. Ich weiß nicht, ob ich eine mit habe. Ich muss mal gucken. Die Tyrannei des Rechnens. Die Tyrannei des Rechnens. Also wenn der Rechenschieber nicht genau genug war, dann mussten die Logarithmentafeln her. Die musste ja auch irgendjemand erstellen. Die waren Jahrhunderte lang gut. Und ja, und Sie sehen, was dann hier alles, was die ganzen Zahlen bedeuten. Hier Wurzeln aus N, Logarithmus Naturalis und Pi und was alles so vorgegeben war. Also binnen 10 Jahren, was Jahrhunderte lang gut war, verschwand auch vom Markt. Früher konnten Sie noch einen Doktor machen, wenn Sie eine Logarithmentafel erstellt haben, aber das ist heute auch vorbei. Ja, diese beiden berühmten Computer haben ganz einfach Namen BBNA, BBNB, zwischen den beiden wurde die erste E-Mail verschickt 1930. Das sind die beiden, also beides Maschinen für Digital Equipment, PDPs, die Firma gibt es auch nicht mehr heute. Und das ist der gestrenge Thomas Watson, Chef der IBM. Damals jedenfalls, 1964, mit seinem Slogan Sync, als man bei IBM noch alle im blauen Anzug rumlaufen mussten, das war Vorschrift, und nur diejenigen, die wirklich in den Produktionsteilen arbeiteten, die durften keine blauen Anzüge tragen, aber IBM-Techniker, IBM-Wartungspersonal, IBM-Kunden, immer im blauen Anzug, immer im blauen Anzug. Und eine solche Anlage hatten wir hier unten auf der Fakultät stehen, also die 360. Und ja, Manager von IBM sagen heute, wenn die IBM diese Entwicklung nicht gemacht hätte, ab ungefähr Ende der 50er Jahre, im Wesentlichen mit eigenen Mitteln, ja, ich war mit Militär auftreten, dann wird es die Firma heute auch nicht mehr geben. IBM ist ja die einzige alte Computerfirma, die den großen Crash aller Computerfirmen überlebt hat. Da kommen die aber noch in einem anderen Zusammenhang. Also, Sie sehen ja eigentlich die Geräte, die Sie auch gar nicht mehr kennen. Das sind Schnelldrucker, keine Laserdrucker, das sind Schnelldrucker, wo eine Kette umläuft, wo dann so Hämmerchen sind und im richtigen Augenblick immer auf den richtigen Buchstaben draufhauen, wo Sie bis zu 15 Seiten pro Sekunde drucken können. Die werden, glaube ich, heute noch bei der BFA eingesetzt für die Bescheide, Rentenbescheide und solche Dinge. Ich glaube, da hat man mittlerweile auch andere Systeme. Das waren Bandlaufwerke hier rechts. Das sind Bandlaufwerke mit Magnetbändern, die so ungefähr 70 Megabyte, Gigabyte, Megabyte aufpassen. Das ist die Zentraleinheit hier. Ja, das waren also auch Timesharing-Anlagen, wo ein Prozessor seine Arbeit auf viele Terminals verteilte, weil Prozessoren sehr teuer waren und dann immer die Arbeit unterbrach. Also der gestrenge Watson von der IBM. Und das ist die erste Festplatte. 1956 IBM, Remac heißt sie, und das sind die Scheiben hier, magnetisch beschichtet, und die hatte eine Kapazität von 5 Megabyte, kostete eine Jahresmiete von 35.000 US-Dollar und 350 Stück wurden gebaut. Das muss man sich vorstellen. Megabyte. Heute haben sie ein Terabyte, ich habe gerade eine so geholt, kostet ungefähr 300 Euro, so groß. Und ja, der Zugriffsarm für diese Platte war Druckluft gesteuert und wurde dann durch Druckluft hochgesteuert und dann gingen die Arme rein und haben gelesen. Das ist heute so eine Terabyte-Platte hier. Und ja, das ist ganz lustig, das habe ich gefunden, hier rechts der Zufall. Die magnetische Beschichtung war pulverförmiges Eisendioxid in Anstreicherfarbe eingehüllt. Es war im Wesentlichen dieselbe Farbe, mit der die Golden Gate Bridge bei San Francisco gestrichen ist. Die Farbe wurde in Seitenstumpfen gefiltert und mit einem Pappbecher auf die sich drehende Platte aufgetragen. Heute, wenn wir das Foto heute auf einer modernen Platte nehmen, dann braucht es kaum mal 1 Quadratmillimeter Speicherplatz hier drauf. Und das Foto wird auf so einer Platte überhaupt gerade mal zu speichern sein, wenn es unter 5 Megabyte wäre. Aber wenn Sie heute, ja, wenn Sie ein JPEG-Foto von der Digitalkamera nehmen, dann geht das gerade. Ein Foto mit die Platte. Ja, das ist also die Erfindung der Festplatte. Ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen zurück, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, wir kommen jetzt zu der Frage, wie ist es eigentlich überhaupt zur Computerentwicklung gekommen und was waren eigentlich die Hauptursachen? Ja, einige haben wir schon gesehen, es geht immer ums Rechnen und wer damals gerechnet hat, bevor es diese Maschinen gab, die heute Computer heißen, das waren die Computoren oder die Rechenknechte. Computare kommt ja aus dem Lateinischen, heißt ja Rechnen. Und im Englischen heißt es Computer, der Rechner. Heute heißt es Computer, aber damals waren es Menschen, die gerechnet haben. Und es ging bei allen Pionieren, die versucht haben, das zu ändern, das Los dieser Rechenknechte, die hier zu Hunderten saßen und mit einfachsten Tischrechenmaschinen gerechnet haben, durch vollautomatische Maschinen abzulösen. Hier unten, das sind solche Rechenknechte. Die haben zum Beispiel die Logarithmentafeln erstellt, dann wurde im zweiten Raum nochmal dagegen gerechnet. Sie haben alle wissenschaftlichen Probleme berechnet. Sie können sich natürlich vorstellen, dass man da nicht sehr weit gekommen ist. Denn gewisse komplexe Sachen können Sie gar nicht berechnen. Hier oben, das sind zwar nicht Rechenknechte, das sind auch andere Knechte in den Telefonvermittlungszentralen der damaligen Zeit, wo sie zu Hunderten drin saßen und gestöpselt haben und Verbindungen hergestellt haben. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wie Sie das im Wilden Westen der USA manchmal noch finden, in ganz kleinen Orten. Da, wenn Sie zum Post Office gehen, da sehen Sie da hinten, zumindest wenn der Offerjäger angerufen wird, dann sitzt er da in den USA, gibt es ja die schöne Einrichtung, auf die man vielleicht hier auch wieder mal kommt, die Null, ist ja der Operator, das Mädchen für alles, also wenn Sie irgendwo eine Telefonnummer nicht wissen, diese Straße nicht wissen oder irgendwas anderes nicht wissen, Sie drücken die Null, und dann meldet sich Operator. Und dann, früher war es so, dass man dann sagt, ich möchte den die Nummer haben, das können wir auch machen, ich möchte den da und da haben. Und das geht natürlich heute da auch vollautomatisch per Selbstwahl. Aber Sie können es auch über den Operator machen lassen, wird ein bisschen teurer. Auch Notruf ist ja in den USA 119 statt 110 hier. Können Sie auch machen, also das ist immer die Lösung, wenn man nicht weiterkommt. Ja, und die, darum ging es also, den Pionieren, aufwendige Rechenoperationen, Lösung von ingenieurwissenschaftlichen Problemen, Ablösung der Rechenknechte durch vollautomatische Maschinen, interessant, da kommen wir noch drauf. Computerentwicklung, die ersten Maschinen, und besonders die erste, ist kein Militärauftrag, das ist eine Privatentwicklung. Das ist also interessant. Und da hatte ich auch lange Diskussionen mit einem Henry Pantel, der mich mal ansprach hier in Berlin und sagte, also er wäre zu dem Ergebnis gekommen und wie ich das sehe, sagte ich, ja, ich sehe es genauso. Also es gibt keine Evidenz, dass es anders ist. Es gibt natürlich viele Militäraufträge, die Computer auf der Staaten sind, die heute natürlich auch entstehen. Ja, wenn wir zu einer Person zurückschauen, das ist natürlich auch ein Vortragsthema, Charles Babbage. Die, sagen wir mal, das wichtige Ideen für moderne Computer zurückgehen, dann sehen Sie, dass wir ziemlich weit zurückgehen müssen. Nämlich nach 1823 die Differenz Engine und 1834 die Analytical Engine. Er war ein genialer Wissenschaftler, er wollte dezimal rechnete Maschinen bauen. Das Lehrsystem war ihm vollkommen fremd. Und mit 50 Stellen, er wollte also Logarithmentafeln erstellen, Navigationstabellen. Ja, man sieht schon an den 50 Stellen, er wollte mit großen und kleinen Zahlen rechnen und sah keine andere Möglichkeit, das also zu machen. Erste Ideen der Programmierung, da kommt Ada Lovelace ins Spiel. Und aber seine Maschinen wurden niemals fertiggestellt. Sie scheiterten an technischen Problemen. Und deswegen gilt er nicht als derjenige, der den ersten funktionsfähigen Computer gebaut hat. Das ist die Differenz Engine, so sieht sie aus. Ungefähr 2 Meter hoch und 2 Meter breit. Wenn Sie im Science Museum in London besichtigen, sollten Sie unbedingt machen, wenn Sie mal dort sind. Und ich habe einen Film, das ist die Analytical Engine, also nicht die komplette, nur ein Teil. Das ist eine Lochkarte von Babbage hier mit Löchern, wo dann einzelne Speicherstellen angesteuert werden können. Also Speicherstelle 1, 2, 3, 4, so geht das durch. Und ich habe hier mal einen Film, wo gezeigt wird, wie die Maschine arbeiten sollte.
Dann hatte er wohl am ehesten die Vision vom modernen Computer. 1822 stellte Babbage seine noch unvollständige Difference Engine vor. Diese Differenzmaschine sollte komplexe Gleichungen lösen. Tausende von Zahnrädern griffen ineinander. So wurden Rechenregeln zu komplizierter Mechanik. Ganz fertig wurde die Difference Engine nie. Dieser Nachbau der Unvollendeten steht heute im Londoner Science Museum.
Ja, wir sehen hier die Zahnräder. Also dezimal auf Zahnrädern, das wird kompliziert, wenn man sich das mal überlegt, wie das geht. Das haben die Tischrechenmaschinen damals auch gearbeitet. Sie haben dann die Komplexität mit dem Übertrag, den sie da drin haben, wie bei Kilometerzählern und diese Probleme, die sie heute in der Form auch gar nicht mehr gibt, die werden wahrscheinlich alles schon digital angezeigt. Dann wird 50 Stellen das Ganze. Und ja, auf Babbage geht der Spruch zurück, Gott gebe ihm die Möglichkeit, diese fürchterlichen Rechnungen mit Dampf durchzuführen. Elektromotoren gab es ja damals noch nicht. Dieser ist das Wort, das war der herrenweise Titel. Und da sollte die Dampfmaschine angeschlossen werden. Und, achso, ich habe noch einen Film hier, das ist hier nochmal laufen.
Dann hatte er wohl am ehesten die Vision vom modernen Computer.
Den wollte ich auch zeigen.
1822 stellte Babbage seine noch unvollständige Difference Engine vor. Diese Differenzmaschine sollte komplexe Gleichungen lösen. Tausende von Zahnrädern griffen ineinander. So wurden Rechenregeln zu komplizierter Mechanik. Ganz fertig wurde die Difference Engine nie. Dieser Nachbau der Unvollendeten steht heute im Londoner Science Museum. Babbage hat die Differenzmaschine zu den Akten gelegt. Neuerdings träumt er von einem noch komplizierteren Automaten. Diese neue analytische Maschine soll nicht nur bestimmte Rechenaufgaben, sondern jedes beliebige mathematische Problem lösen. Hier in Cambridge plant der Mathematikprofessor den ersten echten Computer mit Rechenwerk und Speicher. Die Programme wollte er mit Lochkarten eingeben. Das Dilemma bei den Plänen für seine Maschine musste Babbage voll und ganz auf die Mechanik zurückgreifen. Etwas anderes gab es ja noch nicht. Solch ein dampfbetriebener Rechenautomat wäre Tom schwer geraten, wie ein gigantisches Uhrwerk. Auch aus dieser Idee wurde nichts.
Okay. Ja, also Charles Babbage ist natürlich auch ein Vortragsthema, ist ganz klar, wer sich damit beschäftigen will. So, ich stoppe heute mal meine Präsentation hier. Wir machen dann nächstes Mal weiter, kleinen Moment noch. Ja, Sie haben jetzt schon mal so Ideen, vielleicht viel Neues heute auch schon gehört, was es alles so gibt. Also wie gesagt, Sie können sich die Themen anschauen und ich mache das nächste Mal weiter und dann eine Viertelstunde, also entweder werde ich fertig das nächste Mal, ich hoffe. Und dann am Ende melden Sie sich und sagen, welche Vorträge wir machen. Wir tragen Sie dann alle gleich ein und hoffen, dass wir nicht zu viele sind. Sie haben hinten schon die Termine alle, können Sie schon aussuchen auch. Einer fällt aus und einer am 16.11. ist noch offen, ob ich da kann. Also 30.11. definitiv geht nicht. 16.11. erfahre ich in 2 Wochen. Das ist eine Reise nach Rio de Janeiro. Ich weiß nicht, ob die stattfindet oder nicht. Schön weit. Jeweils wir treffen uns wieder das nächste Mal hier und dann geht's weiter. Ja, schönen Dank an euch.